Der biblische Text der Predigt ist heute ein Gleichnis. In dieser Erzählung wendet Jesus sich an gläubige Menschen. An gläubige Menschen, die eine falsche Erwartung hatten von dem, was sie begegnet, worauf sie sich einstellen, was ihre Zukunft sein würde. Sicher haben auch wir Erwartungen an den christlichen Glauben. Und was wäre das für ein Glaube, wenn man da keine Erwartungen hätte? Da würden wir wirklich nur an einen toten Gott glauben, wenn wir keine Erwartungen hätten. Aber doch ist es ein Unterschied, ob unsere Erwartungen richtig sind oder ob wir uns täuschen. So hat Spurgeon mal gesagt, Eier sind immer Eier, aber einige sind faule Eier. Und so hat Jesus dieses Gleichnis erzählt, und das ist in dem auch ganz besonders, dass irgendwie trifft es jedem von uns. Man wird sich nicht zurücklehnen können und sagen, ich komme hier gar nicht vor. Das sind die anderen, ich werde die mal beobachten. Irgendwie wird uns das, denke ich, alle treffen. Wenn ein Mensch zu hohe Erwartungen hat, dann wird er meistens im Leben enttäuscht. Und dann versuchen wir Menschen, das Reich Gottes doch irgendwie aufrecht zu halten und versuchen doch irgendwie was herbeizuschaffen, herbeizubringen, dass man doch sagen kann, ja, so, das muss doch irgendwie gehen. Petrus hatte das in dem getan, dass er das Schwert genommen hat und hat zugeschlagen. Weil anders sah er, bricht hier alles ein, mein Glaube und alles bricht hier ein. Das kann nicht passieren. Ich muss hier handeln. Der Simeon in der Apostelgeschichte, der sah, was da geschieht, wenn der Heilige Geist wirkt. Und er sagte sich, bis jetzt habe ich alles, immer ein Mittel gefunden, das irgendwie herbeizuführen. Und er hatte Geld, er war ein reicher Mann. Und er bot den Aposteln Geld an und sagte, ich will das auch haben. Gib mir auch diese Gabe. Man merkt doch, wie schnell wir Menschen mit menschlichen Mitteln versuchen, etwas herbeizuführen, was so nicht geht. Aber vielleicht kommt es gerade so auch aus unseren Erwartungen. Auch heute, in der heutigen Zeit, und vielleicht zum Teil jeder Mensch erlebt es irgendwann bei sich in seinem Leben, dass er doch an diesem Punkt auch kommt und sich sagt, gibt es da nicht mehr? Habe ich nicht was Größeres zu erwarten, wenn es Gott gibt, wenn ich gläubig bin und versuchen es vielleicht auch irgendwie herbeizuführen? Und es ist eine Tatsache, es gibt eine ganze Menge Christen, viele Christen, die der Meinung sind, dass wenn man gläubig ist, dann wird man Einfluss gewinnen. Man wird reich werden, man wird Macht haben und Erfolg. Und wir sehen dann, mit welchen Mitteln wir Menschen versuchen, das herbeizuführen. Nach dieser Lehre hat Jesus an seinem Kreuz mit seinem Tod genau das bewirkt, sagt man, dass man sagen kann, Armut, Krankheit und alles ist bezahlt, das muss es gar nicht mehr geben. Und man führt dann auch solche Bibeltexte herbei wie, heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus. Und wenn man aber die Bibeltexte in ihrem Zusammenhang liest, dann denke ich, wird uns das ein Licht bringen auf die Frage, was ist heute für uns in dieser heutigen Heilszeit das Kennzeichen von dem Reich Gottes? Und diese Frage wollen wir auf den Grund gehen. Worauf können wir warten? Oder was sind unsere Erwartungen an dem Glauben, an die Wirkung Gottes in der heutigen Zeit? Und das ist auch das Thema von diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, und ist auch so der Inhalt unserer Predigt. Und wir werden uns jetzt dieses Gleichnis lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, von Vers 11. Als sie aber das hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis. Weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seine Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erworben. Ja, aber sprach auch zu diesem, so sollst auch du über 5 Städte gesetzt sein. Und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht einlegst und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu diesem Mann, nach deinem Wort, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten. Du böser Knecht, wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann nicht mein Geld auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umstehenden sprach er, nehmet ihm das Pfund weg und gibt es dem, der die 10 Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, Herr, er hat schon 10 Pfunde. Denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König werde, über sie bringt sie her und erschlagt sie von mir. Diese Erzählung von Jesu, die nimmt uns so mit in die Einzelheiten, dass ich glaube, wir den Anfang sehr schnell übersehen und den Hauptgedanken, womit dieses Gleichnis eingeleitet wurde, der geht irgendwie unter und kommt gar nicht mehr so zur Geltung, der trägt gar nicht mehr, sondern diese Einzelheiten über diese Schicksale der Menschen, die nehmen uns schon sehr mit. Aber Lukas offenbart das hier, womit das hier zusammenhängt und was Jesus mit diesem Gleichnis als Ganzes sagen möchte. Es ist ja in dem Vers, in der Erzählung davor, kommt die Geschichte von dem Zachäus, von dem Zöllner zum Tragen. So beginnt Kapitel 19. Und wir können das jetzt mal einblenden, das, was Jesus da vorsagt. Zachäus wird gläubig. Zachäus trat zu ihm und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. So handelt ein Mensch, wenn er sich bekehrt. Das war mit Zachäus passiert. Er ist gläubig geworden, sein Herz ändert sich. Und dann sagt er das so zum Herrn. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mit diesem Satz endet die Geschichte von Zachäus und dann folgt das, was wir eben gelesen haben. Als sie aber dieses hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis. Weil sie nahe bei Jerusalem waren und sie meinten, das Reich Gottes beginnt jetzt sofort. Ich glaube, die Menschen haben dem Herrn Jesus schon sehr fragend angeschaut und überhaupt nicht das so wahrgenommen, was hier jetzt geschieht, dass mit diesem Satz, den Jesus hier sagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist, dass Jesus mit diesem einen Satz ein ganzes Programm ausspricht für eine 2000-jährige Geschichte der Gemeinde. Das leitet ja hier ein. Aber das ist ja nicht die Erwartung der Menschen. Sie erwarten ja ganz was anderes. Sie erwarten, dass jetzt hier das Reich Gottes beginnt. Und das Reich Gottes in ihrer Vorstellung war ja ganz anders. Das war geprägt von Jesaja 65. Das ist die Beschreibung vom Reich Gottes, wie man sich das vorstellt. Und wir merken ja sogar hier beim Spiel, wie freuen wir uns alle über einen Joker. Das ist doch so schön. Nichts zu tun und alles ist da. Nichts zu kämpfen und wir haben alles. Wir brauchen keine Anstrengung. Wir haben sofort den Gewinn hier. Und das merkt ja man, wie unser Leben das prägt. Und das war ja auch eine herrliche Welt, die hier versprochen wird. Und Jesaja 65, das muss man sich einfach mal lesen, damit man versteht, was die Leute erwartet haben, was ihre Hoffnung war, was ihre Zukunft war. Und wenn Jesus da einen Zachäus zur Umkehr bringt und dann auf einmal auch noch sagt, und das ist eigentlich, wozu ich gekommen bin, dass der einzelne Mensch ein Pfund bekommt, mit dem er wuchern soll. In einer Zeit, wenn ich nicht da bin. Und in der Zeit leben wir jetzt. Aber hier, ihre Erwartung war ganz anders. Es war eine Welt, die wir ja auch mit einer großen Sehnsucht in unserem Herzen herbeisehnen. Wer möchte nicht in so einer Welt leben? Sie werden nicht bauen, damit ein anderer es bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist, denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch selber verbrauchen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie schon erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind, und die Schlange wird sich vom Staub ernähren und sie werden keinen Schaden mehr anfügen auf meinem ganzen heiligen Berg. Und es wird keine Kinder mehr geben, die nur ein paar Tage leben. Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem, sagt Gott, und mich freuen über mein Volk, und es soll kein Klagelaut, noch kein Wehgeschrei mehr vorkommen unter ihnen. Diese Vorstellung war sehr nah, die war so groß. Und jetzt gingen sie immer näher zu Jerusalem. Und das ist ja die gesegnete Stadt. Und jetzt bricht es doch mal endlich mal ein, dieses Reich Gottes, auf das wir so warten. Und Jesus durchbricht die Mauer des Leidens, weckt Tote auf, macht Blinde sehend, heilt gelähmte Menschen. Und sie merken, es ist da. Aber Jesus hält das ein bisschen zurück und sagt, das Reich Gottes sind nicht Umstände. In diesem Zeitalter ist das Reich Gottes eine Person. Ich bin mitten unter euch und das ist das Reich Gottes. Nicht die heile Welt um uns, sondern er selber war die Verkörperung von diesem Reich Gottes. Und die Juden lehnen ja Jesus auch heute noch ab, genau aus diesem Grund, weil sie so das Reich Gottes nicht verstehen, wie das jetzt ist. Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, hat das für sein Volk mal so zusammengestellt in einer Schrift. Er schreibt Folgendes: Die Welt blieb auch nach ihm, das heißt nach Jesus, unerlöst. Und wir spüren, wie diese Unerlöstheit uns direkt in die Poren drückt. Inmitten einer unerlösten Welt mit einer erlösten Einzelseele herumzulaufen, wie das Christentum lehrt, das lehnen wir ab. Und hier haben wir den großen Widerspruch. Und wenn wir uns hier mitreißen lassen, dann wollen wir auch doch so oft das mal alles herbeiholen, das Reich Gottes. Und nicht immer wieder sagen, wir sind noch im Kampf, wir sind noch im Leid, wir haben noch Not. Und so kann ich die Christen auch verstehen, wenn sie sagen, es gibt eine Herrschaft Gottes und er hat auch versprochen, macht Tote lebendig. Ruft das Reich Gottes heraus. Und dass wir dann uns auf einmal mitreißen lassen. Und dieses Gleichnis will Jesus genau in diese Richtung erzählen. Und sagen, mein Programm für diese Zeit ist, den Einzelnen zu rufen, genau diese einzelne Seele, dass sie erlöst wird und anders handelt. So wie der Zachäus. Herr, wem ich Unrecht getan habe, das will ich wieder gut machen. Und Jesus sagt, dem Hause ist Heil widerfahren, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Warum stellt Jesus diese falschen Erwartungen richtig? Warum will er nicht, dass die Menschen in dieser Enttäuschung leben oder dass wir in so eine Enttäuschung reinkommen? Und das ist hier mit dieser Einleitung dieses Ereignisses ja auch genauso gut zu erkennen. Denn sie waren nahe bei Jerusalem und einige meinten, jetzt wird das Reich Gottes einbrechen. Und dann sagt Jesus, und deswegen erzähle ich euch diese Geschichte. Ein Edler geht Weg, um seine Königswürde zu empfangen. Und das ist Jesus. Er ist gegangen und hat den Seinen, dir und mir, eine Gabe geschenkt, ein Pfund anvertraut und sagt, das hast du. Lebe damit, wuchere damit, bis ich komme. Die Bürger dieses Reiches, die lehnten sich auf. Die wollten ihn nicht. Und diese Auflehnung, die steigert sich. Wir wollen nicht sagen, dass die Menschen irgendwann besser waren. Aber wenn man das so vergleicht geschichtlich, dann gab es doch mehr Gottesfurcht. Und als die Menschen erstmal die Lehre Darwins von der Entstehung der Arten in ihren Händen bekamen, dann gingen die noch weiter als der Erfinder. Die sagten, nicht nur die Arten haben sich verändert untereinander, sondern es gab auch keinen Schöpfer. Und diese Auflehnung, wir wollen nicht, dass du über uns herrschst, die kennen wir doch zu gut. Das widerspiegelt sich doch alles in unserem Alltag, in unserer Erfahrung. Und Jesus korrigiert diese falsche Erwartung. Er will nicht, dass wir hier meinen, dass irgendwas nicht stimmt, sondern das, wie das jetzt ist, Geschwister, das ist so von Gott gedacht. Er wird kommen und dann wird er sein Reich hier aufrichten und dann wird es wirklich anders werden. Aber heute und hier und jetzt will er von dem Einzelnen, dass wir treu sind. Eigentlich nichts mehr. Dass der einzelne Christ treu ist und dass der einzelne noch nicht gläubige Mensch gläubig wird. Dass er von einem Bürger des Landes ein Knecht wird. Das ist das Programm von Jesus. Er geht für eine unbestimmte Zeit weg. Ich glaube, auch wir haben diese Spannung oft in uns. Und ich will gar nicht sagen, dass wir nicht an Wunder glauben sollen, Geschwister. Und dass wir nichts erwarten sollen. Ich habe selbst mal vor einer Leiche gestanden. Und gesagt, Herr, wenn du jetzt willst, dass ich beten soll, dass hier wieder Leben einkehrt, dann werde ich das tun. Aber er hat es nicht gesagt. Und das ist der Unterschied. Unsere Vorstellung von dem Reich Gottes ist, so wie Matthäus das in seinem ganzen Evangelium erklärt, dein Wille geschehe, hier auf Erden wie im Himmel. Und dieses dein Wille wird oft den Christen als eine Schwäche angelastet. Dass wir nicht den Mut haben, etwas durchzubeten, durchzusetzen. Und einfach, wenn wir das mehr machen würden, sagte man, mal durch Detmold ziehen würden mit einem Siegesmarsch, dann würde hier doch mal das Reich Gottes einbrechen und dann wäre doch alles da. Und irgendwo im Herzen kann ich das auch sogar verstehen und habe auch die Sehnsucht, dass es so ist. Aber ich weiß, das Programm von unserem Herrn ist anders. Deswegen, wenn wir das machen würden, dann wäre das das, was Petrus macht und das, was der Simeon macht, dann wäre das Gleiche. Und somit ist unsere Frage immer wieder, was ist der Wille Gottes für diese Zeit? Was ist der Wille Gottes für uns heute? Was will er uns mit so einem Gleichnis sagen? Und wir merken, er will ja nur Treue von dem Einzelnen. Er will nur, wenn die Begegnung kommt, Geschwister, und die wird ja kommen, Jesus wird ja kommen, dann wird er sich mit uns unterhalten. Und wir können heute ja uns die Frage stellen, was ist meine Gabe? Und ich weiß, wie wir uns fixieren auf dieses eine und sagen, wie ist das nicht ungerecht? Die eine war schon so ängstlich und ich bin auch ein ängstlicher Mensch. Und dann nimmt man dem noch alles weg. Das ist gar nicht das ängstliche Geschwister. Das, was dem einen hier so zum Verhängnis wurde, er hatte Gott nicht als seinen Vater erkannt. Er hat nicht Vertrauen zu ihm gehabt. Und wenn wir uns heute in dem wiederfinden, dass wir immer sagen, nee, das werde ich nicht machen, das werde ich nicht machen, ich will mich von allem distanzieren, ich will nichts machen, um nichts falsch zu machen. Das ist ungefähr das, was der hier macht. Aber wenn ich sage, Herr, ich liebe dich, ich vertraue dir, mit meinem ganz einfachen Leben, das, was du mir eben gegeben hast, das ist das Programm für heute. Und wir haben in der Bibelstunde vor uns den Epheserbrief. Und da kommt es in Kapitel 5 und 6 ganz praktisch. Genau das wird angesprochen. Was du als Kind tun kannst. Was hat Gott dir gegeben als Kind in deine Hand? Was hast du in der Tasche? Er hat dir was gegeben, ein Talent. Und er wird auch nicht mehr verlangen als von einem Kind. Und er wird dich fragen, als Frau, das habe ich dir gegeben. Er wird dich fragen, als Mann und Vater, ich habe dir das gegeben, was hast du damit gemacht? Die Treue von dem Paulus war, dass er nicht in Antiochia blieb und nicht in Jerusalem blieb, sondern er sollte reisen. Er war der Verkündiger des Evangeliums auf Orten, wo noch keiner war. Das war seine Berufung, das musste er machen. Die Lydia, die reiste nicht, aber die nahm die andere auf. Sie war gastfreundlich. Das war ihre Berufung, das war ihre Gabe, das war ihr Talent. Das ist gar nicht kompliziert und wir brauchen auch nicht unbedingt einen Gabentester zu machen. Auch das kann man machen. Aber eigentlich ist das viel einfacher. Das Leben ist nicht so kompliziert. Es ist immer nur das Herz. Hör das auf Gott. Habe ich am Tag wenigstens einmal den Wunsch, dass Gottes Ehre zur Geltung kommt, dass Gottes Name zu Ehren kommt, dann werde ich bestimmt das Richtige tun. Wir haben heute Schwester Agathe hier gehört. Und wir merken ja, wie schwer ihr das Sprechen fällt. Und sie hat für sich was entdeckt. Sie hat entdeckt, dass man Schriften abschreiben kann oder noch leichter kopieren kann und die verteilen kann. Wenn eben die Sprache nicht geht, dann mache ich das. Wie viel von diesen Schriften hat die Schwester schon verteilt? Das ist nicht kompliziert. Eigentlich müssen wir nur auf das Herz hören und leben. Denn das ist das Programm heute von Jesus, dass er sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deswegen soll jeder, der hier heute ist, und sagen, wo soll ich mich hier einordnen? Bin ich ein Bürger des Landes, der sagt, ich will gar nicht, dass du über mich herrschst? Dann ruft Jesus dich genauso wie diesen Zachäus und sagt, komm runter. Komm, ich will heute bei dir sein. Ich will heute in dein Haus kommen. Und du wirst mein Kind werden. Der eine hatte nicht eine schlechtere Gabe. Der war auch von Natur nicht der schüchterne Mensch. Der hatte kein Vertrauen zu Gott. Der hatte sich distanziert. Der hatte einfach aus seiner Angst immer nur was Falsches zu machen, sich selber im Abseits gestellt, sich selber gelähmt. Angst lähmt uns. Angst ist kein guter Begleiter. Und deswegen ist Vertrauen zu Gott und diese Worte der Heiligen Schrift, wenn der Heilige Geist in das Herz des Menschen kommt, dann kann er sagen, aber lieber Vater, das ist so ein Vertrauensverhältnis, das alle Ängste durchbricht und wir können so zu Gott kommen. Und wenn die feindlichen Mächte dich versuchen zu lähmen, dann wissen wir doch auch, woher das kommt, weil wir noch nicht in der erlösten Welt leben. Ich hatte das heute Nacht, Geschwister. Es ist eine große Freude, darüber zu predigen. Und dann auf einmal bekam ich nachts eine große Angst. Und ich war sehr verunsichert. Und was hilft uns zurecht? Nicht eine Schrift an der Wand oder noch irgendein übernatürliches Wunder, sondern mein Gedanken ging wieder zum Worte Gottes. Und ich wusste, das steht in der Bibel. Und das ist richtig. Das ist die Wahrheit Gottes. Und wer mich Angst macht, ist nicht der Herr. Es ist nicht der Herr. Deswegen sollen wir damit rechnen. Uns werden viele Widerwärtigkeiten begegnen in diesem Leben. Und so hat der Apostel Paulus auch an den Gemeinden, die er besucht hatte, die Geschwister immer vorbereitet und gesagt, es werden viele Widerwärtigkeiten euch auf dem Lebensweg treffen. Weil dieses Zeitalter nicht das Zeitalter ist, wo wir auf ebenen Straßen gehen, wo es keine Krankheit gibt, wo keiner stirbt und wo alles immer gut ist. Diese Welt haben wir noch nicht. Aber wir haben eine Zeit, wo Jesus mit dem Heiligen Geist durch diese Welt geht und er hat hier seine Knechte und das bist du und ich. Und er ruft den Einzelnen und sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, jeden, der verloren ist. Amen.